Chrissy Madende, der Podcast.
Christoph?
Ja?
Wir haben heute Premiere.
Was für Premiere? Ist die Premiere, dass du dich wieder bücken kannst und du Wolf sehen?
Nee, wir haben heute Premiere. Warte mal, pass mal auf. Ich sag da, ach, warum?
Nee, du sagst der erste Gast, der euch einen Wein mitbringt und nicht wegsauft.
Oder wie? Ich sag dir aber warum.
Warum?
Weil unser Gast uns Wein mitbringt, anstatt wegzusaufen, wie er es eben selber gesagt hat. Das ist doch mal, wir müssen öfter so ein Leid
Michael,
einladen.
Michael, du kannst jetzt hier die Woche kommen.
Ah jo, das mache ich sofort, du.
So?
Sau gut.
Genau. Ich hätte ein Glas anzubieten vom Weingut. Nee, es steht nicht drauf.
Ja, das muss ich jetzt
dann Werbung.
Manche mir laufen schon, ne?
Echt, mir laufen schon?
Ja, schon kann das.
Okay, also ich hätte jetzt ein Glas aus weißem am Sand oder aus Rot. Was für eins hättest du gern?
Oh, ich nehme auch Rot.
Okay.
Das ist doch gar nicht rot, das ist durchsichtig.
Und ja. Was für ein Wein hast du mitgebracht?
Ja, also, ihr Lieben, das ist unser Botschafterwein. Ne? Ich bin ja Kulturbotschafter von Neustadt an der Weinstraße und da kriege ich jedes Mal, wenn ich zu wichtigen Persönlichkeiten komme, ne, zum Beispiel Bundespräsident, Litschwuch oder irgend sowas, ne, bringe ich eine Flasche Wein mit.
Oder zu uns.
Oder eben, genau. Ne, und deswegen wichtiger Besuch halt. Und da gibt es den Wein Heimaterde, so heißt der vom Weingut Sommer in Neustadt. Oh Gott, Schleichwerbung. Aber nee, der hat wirklich gewonnen.
Ja.
Der hat gewonnen bei einem großen Wettbewerb. Und zwar welcher Wein bei 30 Grad im Schatten am besten sozusagen schmeckt und wirkt und die Leute nicht umwumst. Ne?
So Wettbewerbe gibt's.
Ah jo,
klar. Ja,
ne? Da sitzt du da und musst dich durchquälen. Ne? So,
ja.
Hm. Okay, aber bevor wir richtig anfangen müssen, könnte man vielleicht so machen, du schenkst uns ein, ich heb die Gläser
und, wie ich euch und, schenke.
Und der Christoph stellt dich jetzt erstmal vor, weil das ist nämlich bei uns Tradition.
Ja, ehrlich.
Ja, so geht's bei uns los.
Heimat.
Also ihr schenkt ein.
Ich schenke euch ein, mein Lieber.
Also mit den schönen Hintergrundgeräuschen macht es gleich noch mehr Spaß, unseren Gast vorzustellen. Unser heutiger Gast ist 1961 in Ludwigshafen geboren. Er ist Schriftsteller, evangelischer Theologe und Kommunalpolitiker. Aus seiner unglaublich vielen Tätigkeiten seien hier exemplarisch nur folgende... ihr müsst da zuhören, sonst könnt ihr mich nicht korrigieren. Ne?
Wir haben gerade 2 Schuppengläser voll gemacht, das ist wichtiger.
Mit purem Wein. So,
Prost mal, Guter.
Entschuldigung, dass wir dich gestört haben. Willst du nochmal anfangen?
Ich fang gleich nochmal, ich setze es an. Aus seiner unglaublich vielen Tätigkeiten seien hier nur exemplarisch folgende genannt. Er hat das Pfälzische Bibelmuseum gegründet, er ist Lehrbeauftragter an der Uni Mainz, des Weiteren gehört er zu den meistübersetzten Kinderbuchautoren Deutschlands, ist Kulturpreisträger der Stadt Neustadt an der Weinstraße und sprachhistorischer Experte beim zweiten Teil von Hefe wie Treffer. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Michael Landgraf.
Ja, herzlichen Dank. Ja, und ich hoffe, der Wein schmeckt.
Das ist ja Hammer. Sag mal, was habe ich denn die ganze Zeit getrunken?
Was für ein Fusel habe ich zu mir genommen die ganze Zeit. Ist es gut?
Hammer.
Ja, du musst da dazu sagen, dass...
Er ist blumig, er ist weich im Abgang.
Floral. Sehr floral.
Genau. Ne? Geschmack noch Pashing. Was will ich denn alles her?
Also, pass auf, es ist halt so, der schmeckt dir deshalb jetzt so gut, weil wir hier in unserem Aufnahmekabuff die beste Voraussetzung für den Wollhändmann ungefähr 30 Grad.
Mindestens. Ja?
Die Lampen sind so hell, dass
der Christoph hat die Schuhe aus.
Ich hab die Schuhe aus.
Ist doch kein Wunder, oder? So, Christoph, jetzt mal ernst.
Ja.
Das, was du alles vorgelesen hast, wie haben wir das verdient, dass der Mann da jetzt so bei uns hockt?
Also ehrlich gesagt, Michael, wir haben in der Vorbereitung gemerkt, es gibt Gäste, wo man in der Vorbereitung hofft, dass man über eine halbe Stunde Inhalt hinwegkommt, weil man nur wenig Informationen kriegt. Wir wollen ja möglichst unvoreingenommen unser Gast hier begrüßen. Und dann gibt's aber Gäste wie dich, sehr wenig, also nur dich bis jetzt, wo man denkt, scheiße, wir haben nur eine Stunde Zeit. Was sollen wir? Die Stunde ist schon rum, wenn wir alles vorgelesen haben, was du bisher gemacht hast. Ne?
Alles gut.
Das ist echt der Wahnsinn. Also, vielleicht, ihr liebe Leute, solange ihr jetzt da noch trinkt, kurz, kann ich schon mal die erste Frage stellen. Und zwar, haben mir bislang immer den Fehler gemacht, dass mir relativ spät erst dazu gekommen sind, woher wir uns eigentlich kennen. Und das würde ich gern dieses Mal mal ein bisschen früher machen. Also vielleicht an dich nochmal die Frage, weil wir sind so vergesslich. Woher kennen wir uns überhaupt? Wie haben wir uns das erste Mal jetzt kennengelernt?
Ja, also kennen tun wir uns vielleicht irgendwie vom Gucke-Zeitung und Heere und überhaupt. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns in der Vorbereitung natürlich von Hivivitrive 2. Ne? Das war ja dann der Initial, dass wir da eben zusammengekommen sind und die erste Aufnahme gemacht haben für den Film Hivivitrive 2. In Assenheim bei meinem Volkshochschulkurs, ne, Pelsisch, den ich seit fast 20 Jahren mache, beziehungsweise mit der Auseinandersetzung mit Pelsisch geht er noch ein bisschen weiter, aber da können wir ja gleich nochmal gucken. Aber da war es auf alle Fälle das erste Mal, dass wir es ganz bewusst achtsamer geschafft haben und natürlich dann auch bei den Aufnahmen, die wir dann in Neustadt gemacht haben. Ja. Aber ich war dann auch mal beim Konzert und da outet man sich natürlich nicht und umgekehrt hätte er mich vielleicht auch schon mal in der Fußgängerzone gesehen.
Ich habe mindestens 20 Bücher von dir da. Ja.
Das, er kann halt nicht das lesen.
Ist nicht gelogen.
Er kann halt nicht lesen, das ist das Problem.
Bevor wir uns kennengelernt haben.
Ja, ja. Ja, ich habe halt da Bilderbücher gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Ich genau beim richtigen Klientel hier. Naja, also ich muss sagen, dass das für mich eine sehr eindrückliche Begegnung war, als wir uns das erste Mal gesehen haben in deinem Pelzischkurs. Man muss dazu sagen, es sieht man auch nicht alle Tage, dass da jemand vorne an der Tafel quasi steht und munter drauf los schwätzt und leid erklärt, woher bestimmte Pelzer Begriffe kommen, wie das mit der Grammatik ist, egal, und andere Sachen darüber erfahrt. Und da waren Leute im Publikum gesessen, durchaus auch zugezogene, ne, die wegen der Erwart gekommen sind und gesagt haben, sie sind jetzt da, weil sie 80% verstehen sie schon, aber so richtig, genau, die Kollegen verstehen sie auch nicht so richtig und sie wollen jetzt mal was wissen und mal was lernen. Seit 20 Jahren machst du das schon.
Und ich kann ja jetzt mal sagen, von meinen Besuchern von den Pfälzischkursen in der Volkshochschule sind so 70% locker Leute, die von auswärts kommen, die von ihren Ehepartner in der Regel in den Pfälzischkurs geschickt werden, ne, damit man endlich mal weiß, was daheim geschwätzt wird, ne, und gebabbelt wird, ne, und geschlabbert wird und überhaupt. Nee, das ist total spannend und mein vorletzter Kurs waren wirklich, ich glaube, die Hälfte der Leute sind mit Vokabelheftelchen, wie ich in der 5. Klasse, ne? Die dann echt angefangen haben, die Vokabel aufzuschreiben und habe ich gesagt, kein Problem, ich habe ja noch mal Pelzespiegel da gemacht und da vielleicht eine kleine, ganz aktuelles, habe ich noch gar nicht erzählt, irgendwie groß, vor 3 Wochen habe ich vom Duden Verlag den Anruf gekriegt, ich darf den Duden Pelzisch machen.
Nicht wirklich.
Doch, cool.
Ich habe schon oft gedacht, warum ist denn das, warum gibt es das noch nicht? Du machst das jetzt.
Der hat mich angerufen, die Verlagsleitung, und hat dann gesagt, hätten sie Lust. Und dann habe ich nicht lange überlegt. Dann habe ich gesagt, klar, bis wann?
Ich kann es Ihnen morgen schicken.
Ich habe schon hier eine Schublade.
Ja, cool, ne?
Ja. Das ist unglaublich gut. Es spricht aber eine kleine wichtige Sache an, die ich gern gewusst hätte. Und zwar, du kannst es nicht wissen, aber wir haben dich ja eigentlich schon geplant gehabt für unsere allererste Folge. Und zwar, weil du schuld bist, dass dieser Podcast so heißt, wie er heißt.
Cool.
Weil wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, wie können wir das nennen, und sind dann bei dir in den Volkshochschulkurs gegangen.
Ja.
Und da hast du was dazu erzählt, zu unserem Podcast-Titel Fisimadende.
Genau.
Und wenn man jetzt den Dude Aufschlacht. Ich weiß, er liegt schon bei dir in der Schublade drin. Und guck mal, ohne F steht da dann Fisimadende drin.
Ja, du kannst bei V oder bei F, aber richtig. Ich würde es eher bei F sortieren.
Vielen Dank.
Haben wir es richtig geschrieben? Oh,
Gott sei Dank.
Wir haben es mit D geschrieben, ist das in Ordnung?
Ja, mal gucken.
Gutes Lager. Das ist schon ganz viel andere Fisimadende auch
kommt, ich meine, es kommt jetzt drauf an, wie viel weiter du trinkst. Je mehr weiter trinkst, desto mehr D kommt raus. Ne?
Könntest du uns vielleicht verraten und unsere geneigte Zuhörer, wir haben es schon so stümperhaft als immer versucht zu erklären, aber könntest du das jetzt mal mit deinem Lehrauftrag hier richtig ordentlich erklären, Fisimadende, woher kommt es? Was also, bedeutet es?
Ja, in der Sprachwissenschaft kannst du dir vorstellen, geht sowas nie ganz einfach. Ja. Also die landläufige, die landläufige Erklärung ist natürlich die, dass wir sind ja hier in der Ecke, wo auch Französisch im in der Sprache mit drin vorkommt. Eine der Mundarten, in der die meisten französischen Ausdrücke, aber auch jüdischen zum Beispiel vorkommen. Und Vice Matende soll eigentlich gekommen sein von den französischen Soldaten, die früher mal zu den Mädels gesagt haben, ah, Madame, voulez-vous visiter ma tante? Und das heißt nicht, besuch meine Tante, sondern besuch mein Zelt.
Und da was gibt's die allerdings Zelt gemacht haben, ja, kann genau. man sich
so. Ja, okay. Aber da gibt's natürlich sprachwissenschaftlich auch wieder so die eine andere Diktion, wo man eben gesagt, im 16. Jahrhundert kam das irgendwie schon vor und geht eher in die Richtung, mach's nicht zu kompliziert. Also das heißt, man hat dann lateinische Begriff so visa patentes ermittelt und hat aber den Ausdruck vise matente schon gefunden im 16. Jahrhundert, bevor die Franzosen bei uns waren. Also die Sprachwissenschaftler gehen da ein bisschen auseinander. Ich glaube, von der Praxis her war es wirklich so, dass das Visite ma tante, weil sonst macht es keinen Sinn, dass die Mütter zu den Mädels sagen, ne, mach mal keine Visite ma tante und dann was ganz Bestimmtes mähen. Also ja. Von daher hat sich da was entwickelt, was zusammenkehrt, aber wie gesagt, Sprachwissenschaftler sagen, naja, es kommt irgendwie von einem Ausdruck, der heißt Visa, Patentes, das musste man im 16. Jahrhundert ausfüllen, um irgendwas zu machen. Und letztlich sagen die Leute, macht man nicht sowas, heißt das, macht nicht so kompliziert. Weil früher gab es auch schon Beamte, die es kompliziert gemacht haben.
Ja, und das sind wir ziemlich genau für eine gute Beschreibung bei uns. Wir sind sehr nicht so kompliziert im Kopf und die Themen, die wir hier besprechen, passen als mal ganz gut, finde ich so dazu.
Aber jetzt wissen unsere Zuhörer wenigstens. Also wir sind wirklich tatsächlich ein paar Mal gefragt worden, was das heißt.
Und wir haben immer gedacht, wir finden noch einen Termin mit Michael und dann können wir das noch irgendwie als erste Folge noch mit reinschieben oder zumindest jetzt von der zweiten Staffel oder so. Aber das macht nichts, wenn das jetzt ein bisschen später kommt. Das Problem ist nämlich, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, du hast so viel Sache, die du machst, das schlägt sich auf deinen Terminkalender nieder.
Jo,
und entsprechend haben wir jetzt eine Weile gebraucht, bis wir wirklich einen
gefunden haben. Hocken wir mal zusammen,
aber jetzt hocken wir beisammen. Genau.
Mit einem guten Wei.
Mit einem guten Wei.
Genau, Heimaterde.
Also man könnte sagen, dieses sprachwissenschaftlich Interessierte und besonders ein Pelzischer, auch Zugewandte, das wäre Untertreibung, wenn man sagen würde, das hast du ein bisschen. Also du bist sehr interessiert am Pfälzische und bist sehr auch interessiert an der Sache, die da geschichtlich dahinter stehen und so weiter. Und hast auch als Autor ganz viele Bücher auch geschrieben. Du hast da einen riesen Krabbeltisch, hast du uns mitgebracht.
Ja, so Bücher. Ein paar von denen. Ja.
Kannst du mal, also ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, vielleicht sind die da auch dabei, zum Beispiel Pfälzisch, eine Einführung für Einheimische und Fremde. Mhm. Ist das dabei?
Ah jo, sehr da gut. Das kleine Gelbe, mehrmal.
Elvetritsche,
ja.
Weisheiten auf Pfälzisch.
Jo.
Und Pfälzer Weihnachten mit sogar mit Bildern von dem Mola, vom Steffen Borsell.
Genau, der war ja auch schon mal da.
Der war schon mal da.
Genau.
Ist es was, wo du sagst, neben meine ganze andere Tätigkeit, ist es mein Steckenpferd oder ist es ein ganz wichtiger Teil von dir und deiner Arbeit?
Also ich habe mal studiert und das ging in so ganz andere Richtung. Das war Theologie und Geschichte und Philosophie. Aber in dem Studium lernst du ganz genau auf Sprache zu achten. Ne? Also man lernt ja da auch Hebräisch und Griechisch und Zeich und was weiß ich was, Duft und Deibel. bei Geschichte lernt man analysieren, heißt im Grunde genommen, das hat mich immer interessiert, dass ich bestimmte Dinge auf den Punkt bringe, denen nachgehe und dann mal tiefer gucke. Und ihr merken ja, ach, ich babbel Pelzisch. Also das heißt, ich bin Großwarer, jetzt nicht gerade irgendwie in Moosbrotviertel, wie das bei uns in Ludwigshafen heißt.
Ne? Was ist ein Moosbrotviertel?
Sagen wir bitte. Nee, so, wo man Moosbrot kriegt hat, sondern eher so in der Hardcore-Eck. Also ich komme aus dem Ludwigshafener Hemshof.
Und kann schon wieder erinnern.
Ja. Und von daher habe ich immer sozusagen meine Umgebung auch immer im Kopf, wenn ich irgendwie was entschlüsseln will. Und da versuche ich immer Sache so auf den Punkt zu bringen, dass es auch jeder irgendwie versteht. Und dazu muss man aber auch tief dringen, weil wenn du Sachen einfach erklären willst, dann musst du es selber verstanden haben. Und dann musst du aber dann Übersetzungsakt leisten und das, die Sache so auf den Punkt zu bringen, dass das funktioniert. Du hast vorhin gerade irgendwie was erzählt mit irgendwie Übersetzung und was weiß ich was. Mhm. Und ja, mir ist es gelungen, bei einer Kinderbibel Sache so zu übersetzen, dass die international so erfolgreich war, dass man 35 Sprachen rund um die Welt irgendwie verstehbar ist. Wo dann eben Leute mit in Indianersprache in Südamerika oder in afrikanischer Sprache gesagt haben, das ist so formuliert, das kriegen wir in unserer Sprache auch gut hin zu übersetzen. Das ist mir immer wichtig, Sache so auf den Punkt zu bringen. Und natürlich auch dem nachzuspüren, was mir wichtig ist. Und dazu zählt auch meine Heimat, die Pfalz und das Pfälzische. Das ist klar, das ist ein wichtiges Strandbein bei mir.
Ja. Aber das ist so was, was wirklich aus dir rauskommt. Also du würdest das mit dieser Akribie, mit der du das betreibst, das ist nicht nur ein beruflicher Ehrgeiz, den du hast, sondern das kommt wirklich aus deinem eigenen Interesse raus und willst es dann auch
gut. Und ich bin auch da wirklich Botschafter. Also ich habe mal so die eine oder andere Ehrung mal gekriegt und wenn ich in Österreich dann irgendwie vom Bundespräsidenten irgendwie was vortrage, dann haue ich manchmal auch so einen Pelzer-Satz raus. zum Beispiel irgendwie gerade so, wenn man sich besonders geehrt fühlt, ne, jetzt zum Beispiel, da habe ich dann den Satz gesagt, ne, in der Pfalz, ne, haben wir es mit der Ehrung ja nicht so, der höchste Lob, den wir kennen in der Pfalz ist, komm mal los. Ne? Das habe ich übrigens mal meiner Frau gesagt, als wir uns kennengelernt haben, als man echt gut gekocht hat, ne, da habe ich dann gedacht, jetzt packe ich mal das höchste Lob von Pelzer aus und die kam nicht aus der Pfalz, hat die geguckt, aber dann habe ich zum Glück mich was an was erinnert, nämlich wenn du mit dem Schwab zusammen bist, ne? Dann geht es ja noch dreckig an. Ne?
Okay.
Ja, weil dann wird der sofort sagen, nicht geschimpft ist, glaubt noch. Ja. Ne? Dann war zum Glück die Situation gerettet. Ne?
Kurz die Frage da am Rand, das ist schon noch die Frage, mit der du jetzt auch noch
zusammen
bist. Ja, gut, alles klar.
Da war es ja gar nicht so arisch.
Das hat die Zeit überdauert.
Das ja, gut, ich musste aber durch was anderes durch, die kommt von Steinheim, das ist am Anfang von der Eppelweißstraße. Und als ich das erste Mal die Schwiegermutter kennengelernt hatte, hat sie so einen Kübel mit einem Liter Eppelwein auf den Tisch gestellt und der musste dann gepetzt werden. Ne? So.
Du hast unser Beileid.
Zwei Wochen Durchfall.
Zwei Wochen Durchfall, das war klein. Ja, aber was ich interessant finde, du hast jetzt so ein bisschen angeschnitten, ist, du hast ja auch mal was Gescheites gelernt sozusagen, also damit erübrigt sich, ich grüße kurz meine Mutter, Mama, damit erübrigt sich die Frage, weil der Mann hat wirklich was Gescheites gelernt. Ist der Erste, der da hockt, der wirklich was Gescheites gelernt hat und dabei geblieben ist. Auch genau. Noch, ne? Du hast Theologie studiert, du hast diese Leidenschaft, auch im Pfälzische ein bisschen aktiv zu sein, nicht nur ein bisschen, sondern viel als Autor, auch mit der Theologie verknüpft und hast auch Bücher geschrieben auf Pfälzisch, die sich mit der Bibel zum Beispiel auseinandersetzen. Ah, jo,
ne? Bibel auf Pfälzisch, ne?
Die Bibel auf Pfälzisch zum Beispiel, ne? Und hast unter anderem auch die Weihnachtsgeschichte auf Pfälzisch geschrieben und die 10 Gebote auf Pfälzisch hast du da.
Und Stille Nacht zum 200-jährigen Jubiläum. Ne? Dusch bei die Nacht, heilig die Nacht. All sind schon im Nest, uff ist bloß der Rest. Dusch bei die Nacht, heilig die Nacht.
Ist das schon vertont worden? All sind
schon im Nest, uff ist bloß der Rest. Vor der Krypta stehen Josef und Maria, ihr Bobbelchen Licht drin und guckt sie schön an. Mach Aare zu, guck nimm ihn auf, der Herrgott, der passt auf dich auf. Ja, so ungefähr.
Monchi, das ist die Premiere.
Ja, ich kann nur nicht klatschen. Ich hab's zugeglasen.
Auf klatschen wohl, ja. Also, das ist eine Premiere, das haben wir noch
nie gehabt. Hast du nur 11 mitgebracht?
Die wirkt aber wie 10, aber ich habe das Gefühl, er hat noch nie jemand bei uns im Podcast gesagt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser
Leistung. Nein, das stimmt nicht. Die Kettel hat auch gesungen.
Die Kettel hat auch gesungen.
Ja, die Kettel hat auch gesungen.
Ja gut, dann bist du der erste Mann, der gesungen hat. Sau gut. Studium Theologie, Philosophie und Geschichte in Heidelberg und in Göttingen. Und nach dem Studium hast du als Vikar gearbeitet in Landau.
Ja. Was ist ein Vikar?
Das kann ich schon.
Azubi-Para. So gut haben wir es angehalten. Azubi-Para, okay.
Vikar, ehrlich?
Genau. Ja, ja. In Landau und in Washington.
Und in Washington DC. Ja. So, und Washington, ne? Wie bist du da gekommen?
Mit dem Flieger über Island.
mit dem Luftschiff
nehmen wir rüber gebaddelt. Nee, ganz einfach. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn du in der Ausbildung, geben sie im Spielräume und du kannst ja ein halbes Jahr irgendwie machen, was du willst. Du musst halt bloß dich selber drum kümmern. Und ich habe gedacht, oh, ich komme nie wieder irgendwo vielleicht so lang fort. Und habe mal blind mich beworben, irgendwie in 4 Städten. Also und Washington hat sofort irgendwie zugesagt und dann bin ich rübergeflitzt und das war gut, war da ein halbes Jahr. Und in der Zeit hab ich ein Haus gehabt und ein Auto zur Verfügung gestellt gekriegt und bin dann eben die 2 Stunden nach Pennsylvania immer gefahren zum Brotwurst essen.
Ja, geil. Da ist schon die Verknüpfung.
Na jo.
Wie alt warst du da gewesen?
Warte mal, 28, 29, 91, war genau nach Golfkrieg 1. Das heißt, da haben sie die ganze Parade gerade noch gemacht und ich habe eigentlich das nächste Pfarrhaus, also es war so 800 Meter Luftlinie weg vom Weißen Haus gehabt, ne? Also direkt drin an der Mall und es war echt cool und wie gesagt, und ich wusste ja von den Pfälzer Wurzeln, bin immer nach Pennsylvania gefahren und das Zeichen, was ich da beim Pfälzischkurs immer zeige, das habe ich von damals mitgebracht.
Echt?
Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich mit den Leuten super babbeln kann, wenn ich bredischten Pelzig babbel, aber sobald ich anfange, irgendwie auf Hochdeutsch zu schwätzen, wie man das höflicherweise manchmal mit Leid macht, funktioniert das gar nicht.
Aber sag mal ganz kurz, Michel, ich grätsch jetzt mal rein. Gab es irgendwann mal eine Zeit, wo man sich ein bisschen geniert hat, Pelzig zu babbeln? Also,
ja.
Als ich studiert habe, ich habe in Darmstadt studiert und da haben die Leid. Die haben schon blöd geguckt, wenn ich pelzig gebabbelt habe.
Ja, in Darmstadt wundert es mich jetzt, aber in Göttingen, geh du mal nach Göttingen, versuchen mal irgendwie da ein bisschen Mund anzuschwätzen. Ich bin morgens, ich habe ein Stipendium gehabt, bin so in das Wohnheim, Wohnstift hieß das Ding, war so eine tolle Sache, dort mal Essen umsonst kriegt, Wohnen umsonst und so weiter. Und da bin ich morgens, am ersten Morgen reingetappt und habe gesagt, Mosche. Seitdem hieß ich Mosche. Also, nee, klar, die haben sich immer kringlich gelacht, haben einen Schwoben mich Bayern genannt. Lapsus Magnus Risicus. Ne?
In Vino veritas.
Nee, deswegen hat es mich auch nicht. Ich habe für 4 Semester dort das Stipendium gehabt. Ich habe es 2 Semester gerade mal ausgehalten. Gell? Also
wirklich?
Ich bin da wieder zurück nach Heidelberg. Ich wollte auch das Studium fertig machen, damit man da irgendwie ein bisschen weiterkommt. Und so,
ne? Aber das heißt, du warst schon im Pennsylvania Gewest, aber um die Zeiten, du hast schon darum gewusst, auch um das ganze PA Dutch.
Ja, und ich habe meine Schulkinder dann in Germersche halt davon erzählt. Ne? Und dreimal darf schon rote, wer da drin guckt war.
Moment, kann das sein, Germersche? Da klingelt doch was. War das etwa ein gewisser Benjamin Wagener?
Ja, natürlich.
Ach Gott, ey, das ist so. Wir decken hier Sache auf.
Investigativ.
Wirklich, wir bräuchten hier an der Wand jetzt so großes Steckbild, weißt, wo man dann mit Fäden so entlang ziehen kann.
CSI Speyer. Ne?
CSI Speyer. Ja, das heißt, im Moment, der Benny war bei dir in der Schule, bei dir in der Schule gegangen und da hast du ihn infiziert mit dem Pennsylvania.
Ich weiß nicht, ob er sich das hat merken können, aber ich habe meine Schulkinder immer erzählt, im Grunde genommen. Natürlich, klar, wenn man Erlebnisse gehabt hat, die im prägen, dann erzählt man das natürlich auch weiter. Aber natürlich spielt das im Unterricht eine Rolle. Ob das jetzt letztlich der Ausschlag gab, glaube ich jetzt nicht, weil logischerweise wickeln sich die Leute weiter und dann gibt es wieder irgendwie so die Idee, aber vielleicht sind das auch so die Verbindungen, man hat mal was gehört und dann kommt man plötzlich mit so einer Sache wieder in Verbindung, sowas beim Benny. Und der hat sich dann eben auch dann für die Sache so interessiert und dann hatte ich jetzt seinen Selbstläufer gemacht, ne? Ich meine, das ist eine super Sache.
Mit dem Film, ne?
Genau.
Ja.
Ja, das Spannende ist, der hat mir völlig unmotiviert, da habe ich dann wirklich seit der Schulzeit nämlich gesehen, 2 Eintrittskarte für die Premiere geschickt von Hiwe Betriebe und ich habe mich total gefreut und habe immer gedacht, Benjamin Wagner, den Namen kenne ich doch, dann habe ich meine alte Notebücher willst, ach Gott, da bin ich.
Der.
Und dann bin ich da hingetappt und es war schön. Ja, doch.
Wir müssen ganz kurz einhaken, weil du hast eine super Frage gestellt.
Ich habe eine super Frage gestellt, aber der Louis knabbert gerade die Bücher. Aber guck dir das mal an.
Der heißt Leopold. Du weißt nicht, wie dein eigener Hund heißt. Ohne Scheiß. Also nur damit du Bescheid weißt mit dem Hund.
Oh, jo.
Das ist der Podcast-Hund, der Leopold.
Ja, der hängt gerade am Bay.
Der hängt am Bay. Leopold. Wir haben gedacht, die Phase wäre vorbei. Entschuldigung, es tut mir leid. Du musst ihn einfach nur ignorieren.
Geh schon weg.
Nur ignoriere. Der geht dann schon weg.
Der beißt dann nicht.
Nee, der beißt nicht. Ja. Aber du könntest ihn vielleicht mal kurz rauslassen. Ja, weißt du, so gut, Monty?
Ja, ich lasse ihn kurz mal raus. So, jetzt raus, hopp.
Sehr gut. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Aber Monty, ich fand deine Frage sehr, sehr gut. Du hast nur zur Erinnerung, was du gefragt hast. Ne?
Was habe ich ihn gefragt? Warum er nur eine Flasche Wein mitgebracht hat?
Nee, warum der Michael, ob er sich mal geschämt hat mit dem Pelzischen und sowas.
Ja, das war das mit Göttingen. Also das heißt, da hast du dann echt probiert mit Hochdeutsch. Aber ich habe es dann, ich habe ein Wahnsinnsglück gehabt in meiner Ausbildung. Ne? Vikar, ein Azubi-Pfarrer, war ich eben in Landau bei Manfred Schreiber, auch Pfarrer, und der hat Prädischtes, aber sowas von Prädischtem, walsemerisch gebabbelt.
Ja.
Und den hätten die Kinder irgendwie geschätzt, geliebt. Und das war genau für mich der Impuls, eigentlich zu meinen eigenen Ursprüngen auch zurückzukommen, zur pfälzischen Sprache. Ich habe gemerkt, das funktioniert, und man kann mit Gesprächen, gerade im Rallye-Unterricht, ne, da geht es ja nicht irgendwie nur um Fakten, 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 sondern da geht es ja eher darum, dass man bestimmte Dinge mit Kids klärt, Fragen der Transzendenz, Fragen der Trauer, Fragen von alle mögliche Sachen, und da kommst mit dem Pfälzischen in der Regel kommst wesentlich weiter, tiefer.
Und warum?
Ja, ganz einfach, weil es die Herzblutsprache ist, weil es aus dem Bauch rauskommt. Weil letztlich im Grunde genommen du bestimmte Emotionen, wenn du pfälzisch Native Speaker bist, nicht in deiner ersten Fremdsprache ausdrückst. Das ist Hochdeutsch, ne? Sondern die drückst du aus, die kommen auch aus dem Bauch raus, die hören sich manchmal ein bisschen schräg oder ein bisschen hart an. Aber so sind wir. Und letztlich können Leute, die auch Native Speaker sind, dann mit sowas besser umgehen. Und ich hatte noch das Glück, dass ich viele, viele Schüler hatte, gerade in Germersche und auch in Landau, die des Pfälzischen noch mächtig waren. Das ändert sich im Moment. Also das merkt man auch richtig brutal. Deswegen haben wir auch in Darmstadt diese Initiative Mission Mundart, wo wir einfach auch Schule damit einspannen. Und ich bin auch dankbar, dass das Thema Mundart jetzt auch viel breiter im Grunde genommen auch jetzt irgendwie angesiedelt ist, als dass es nur die Schmuddelsprache ist. Da haben viele dafür getan, unter anderem auch mein Vorgänger als Moderator vom Mundartwettbewerb in Darmstadt, der Nikolaus Hofen, der an der Uni Landau war, der immer seit seiner Ausbildung immer die Mundart hochgehängt hat. Da war Landau aber leider eine Ausnahme in der Regel. Meine härteste Erfahrung war einfach in Göttingen, wo lauter Leute irgendwie uns Bayern genannt haben, wer nur irgendwie Mundart gesprochen hat. Ne?
Ja.
Und dann, aber so ganz Kaschierer kannst du als Pelzer nicht. Der Uwe Ochsenknecht zum Beispiel, wenn der Schauspieler hat, dann hörst du manchmal plötzlich auch den Mann immer Sing-Sang raus.
Das stimmt, so, das ist mir auch schon
aufgefallen.
Ja. Ajo. Aber ich find's total interessant, dass ist vielleicht auch bei dir, Monty, ist es anders, aber bei mir ist ein bisschen, sehe ich Gemeinsamkeiten zu dem, was du erzählt hast. Ich bin pfälzisch aufgewachsen und mit den Eltern, mit den Großeltern immer auch pfälzisch geredet. Und dann war es aber so, dass im Kindergarten und in der Grundschule das zum guten Ton gehört hat, also besonders viel Wert darauf zu legen, dass Hochdeutsch gesprochen wird. Und das habe ich ja so gemacht. Und es muss ich sagen, dass das auch so geblieben ist, bis ich zu der Band gekommen bin wieder. Bis ich zu Feinripp gekommen bin. Klar, der Hemm hat mal ab.
Wir haben dann versaut.
Der Hemm hat mal ab, hält sich gesprochen. Aber ich habe eine Ausbildung gemacht in Marburg und war da einfach auch vom Beruf her immer darauf angewiesen, sehr akzentuiert, sehr klar zu sprechen. Und das musste ich in Hochdeutsch dann auch machen.
Ja,
ich merke jetzt aber, seit ich halt wieder mir selber das erlauben darf, dass das sehr befreiend ist und dass das auch für so manche Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, wenn die eben aus Mannheim kommen oder aus der Pfalz kommen, dass das eine ganz andere Ebene ist, ja. wenn man sich dann über technische Sachen oder was auch immer unterhält. Ne? Mhm. Oder eben auch über soziale Sachen, über Befindlichkeiten. Der Draht ist halt viel, viel stärker.
Du bist authentischer.
Authentischer.
Auf jeden Fall.
Ja. Das also wenn es aus dem Bauhaus kommt, bist du authentisch. Es gibt natürlich Leute, die manchmal so irgendwie nochmal einen pfälzischen Floskel einfügen, wenn sie merken, okay, dann wollen sie authentisch wirken, aber das merkst du relativ schnell.
Ne? Ja, das so, ist in der Regel dann gell oder so.
Genau.
Ja. Das passt dann halt.
Gell.
Ja. Aber das heißt, um da vielleicht nochmal den Anschluss zu finden, du warst Vikar, du warst dann nicht nur Azubi-Para, sondern auch richtige Para irgendwann einmal.
Ja, also ich war nur in Washington D.C. sozusagen in einem Pfarramt und dann habe ich im Grunde genommen das gemacht, was ich auch immer vielleicht so wollte. Ich wollte immer mit Kids, Jugendlichen irgendwie zu tun haben. Also ich komme auch aus der Jugendarbeit. Monchi gucke ich jetzt mal gerade. Oh, also wie gesagt, ich habe mit 15 angefangen bei der Arbeiterwohlfahrt, allerdings nicht bei der Kirche Jugendarbeit zu machen in Herzogeriedpark. Damals war Bundesgartenschau. Ne? Jetzt kommt sie wieder.
Ich wollte gerade sagen, die ist doch erst.
Die war doch erst, gell?
Genau, aber das war vor eurer Geburt. Ne? Ja. Hier bei uns hier im Bundesgartenschau 74. Okay. Ja, klar. Da habe ich angefangen, also in der Zeit dann den Nachgang zur Bundesgartenschau. Gartenschau, ne? Da war die Bundesgartenschau rum und dann war aber das Gelände noch da. Mhm. Und dann haben sie das eben auch für Jugendliche genutzt und haben dann ein Freizeitangebot gemacht, die Abo. Und da habe ich dann meinen ersten Jugendleiterlehrgang gemacht mit 15. Und bin dann eben auch bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einfach hängen geblieben in der Schule. Das war dann einfach auch meine Welt, 10 Jahre. Und jetzt bilde ich seit 25 Jahren Lehrer und Pfarrerinnen und Pfarrer im Religionspädagogisch aus, fort und weiter. Und das ist so eine Ebene, die auch Spaß macht. Ich bin immer wieder auch in Schule, ich bin immer wieder unterwegs. Jetzt war ich zum Beispiel eine Woche lang in Österreich, da habe ich seit 15 Jahren einen Lehrauftrag an der sogenannten Kirchlich-Pädagogischen Hochschule und mache dort besondere Veranstaltungen. Ich war jetzt eine Woche lang unterwegs, wo ich jeden Tag ein Seminar gehabt habe in Innsbruck, in Salzburg.
Wie viele Stunden hat dein Tag?
Ja, hör mal auf. und habe dann eben mit einem muslimischen Freund, der aus dem Hemshof stammt, der dort in Österreich der oberste Fortbildungsleiter ist für die muslimische Religionslehre, mache ich auf Pelzisch Fortbildung in Österreich über das Thema Bibel und Koran und Jesus und Isa und überhaupt. Und die wundern sich immer wieder, unsere Lehrersleute, kommen auch muslimische, katholische, evangelische Lehrer zusammen und wundern sich immer, wie man eben auch miteinander schwätzen kann. Und das macht auch richtig Spaß. Also die das jetzt inzwischen reflektiere, wie kann man mit Kindern Prozesse eingehen, Jugendlichen, um da auch ein bisschen weiterzukommen. Und vor allen Dingen auch das Miteinander ins Gespräch kommen, das ist ganz wichtig. Und da ist eben so diese interreligiöse, interkulturelle Ebene eine ganz, ganz spannende Sache.
Da passt ein Zitat von dir selber ganz gut dazu. Du hast mal gesagt, du willst Brücken in andere Welten schlagen.
So ist es.
So. Und das ist ja nicht nur jetzt auf dem Bereich gemeint zwischen verschiedene Glaubensrichtungen, sondern das kann man auch kulturell einfach sehen. Ja. Von Kinder zu Erwachsene oder umgekehrt, auch da was zu schlagen, finde ich sehr interessant.
Aber weißt du, da ist die Gnade der Geburt im richtigen Ort. Da ist der Hemshof eine super gute Atmosphäre gewesen, weil, wie gesagt, Ramazan Demir, der in Österreich da der Oberfortbildungsleiter ist, der kommt auch aus dem Hemshof, der war schon dritte Generation, der ist mit Pelzisch aufgewachsen. Da gab es dann die Italiener, da gab es die Spanier, da gab es aber auch alle möglichen Kulturen im Hemshof und das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Und alle haben dieselbe Sprache gesprochen, das war nämlich damals Pelzisch. Das ist super.
Ja, das ist richtig. Ja.
Aber das hängt auch am Pelsischen. Ne? Das ist eigentlich mal aufgefallen, dass Pelsisch eigentlich die verbindende Weltsprache sein könnte. Ist das eigentlich mal aufgefallen?
Nee.
Es ist ganz einfach. Also im Pelsischen hast du die meisten Ausdrücke aus dem Ja, also Mittelhochdeutsche auf alle Fälle. Das heißt, die Sprachwurzel für viele deutsche Dialekte, also ist es dort zusammen. Ne? Dann hast du dann viele Ausdrücke einer romanischen Sprache, nämlich das ist die Mundart, wo die meisten französische Ausdrücke sind. Also das heißt, wir haben altgermanisch oder germanische Sprache, wir haben eine romanische Sprache mit drin und noch die meisten Ausdrücke vom Jiddischen sind bei uns auch in der Sprache drin, also von der semitischen, von der hebräischen Sprache. Alles ist im Pelzische vereint. Das könnte eigentlich die Weltsprache sein. Ne?
An was hängt's?
Ja, müssen wir Politiker, wir müssen mal, wohl mir hin, ja schon mal einen Pelzer zum Bundeskanzler gemacht. Das war ja, aus der Saumache ist da leider nichts rausgekommen.
Das ist eine nette dazu beigetragen, dass man uns für die größte Feingeister hält. Ja, aber ich finde, wenn man so Leute wie der Doug Maidenford retten
so
hört,
ne? So ist es, ja.
Dann kriegt man schon so ein bisschen, Gänsehaut und denkt sich, ja, oh, sind wir vernetzt. Ne? Über so viel Kilometer und über so lange Zeit und der schwätzt so, der babbelt so wie ich.
Genau.
Das finde ich Wahnsinn.
Da gibt es noch eine andere Sprachinsel übrigens, die ich jetzt auch selber erst entdeckt habe, weil ich immer gedacht habe, das heißt Wolgadeutsch, also in so war Mitte drin in Südamerika.
Ja.
Paraguay, Nordargentinien, Südbrasilien.
Brasilien,
Sao Paulo. Genau, da sind die Wolgadeutschen hingekommen. Aber wer waren die Wolgadeutschen? Das waren Leute, die eben aus unterschiedlichen deutschen Regionen an die Wolga geholt worden sind, vom Zar damals. Mhm. Dann gab es Stress natürlich Sowjetunion. Dann sind die, schon 19. Jahrhundert, aber bis zur Sowjetrepublik ausgewandert, eben nach Südamerika und haben sich aber alle, egal wo die herkamen, auf eine Mundart geeinigt, die 80% pelzisch ist.
Ja.
Ich war, wie gesagt, vor 5 Jahren da drinnen und habe das analysiert mit einem Professor und bin dann bald irgendwie vom Stuhl gefallen, dass das 80% pelzisch ist. Die selber nennen es Wolgadeutsch. Deutsch, da sind wir aber schon
Deutsch.
Wieder. Ne? Deutsch, ne? So, ja. Da sind wir schon Mitte drin wieder. Also Und dann habe ich dem mit dem Wörterbuch, das er angelegt hat, schon mal gesagt, also das sind nicht nur Ausdrücke, die an der Wolga vorkommen, sondern die kommen eindeutig aus dem pfälzischen Sprachraum. Also das ist total spannend. Also das Pfälzische findet sich wirklich überall. Das findet sich in Kasachstan, das findet sich in Siebenbürgen, das findet sich, also überall guckst du nach Sprachinseln und eigentlich wäre das ja wirklich die Herzblut-Weltsprache, oder?
Ja, wer braucht Esperanto?
Genau.
Was soll das? Was soll das? Die sollen mal ihre Energie eher dort drauf legen.
Ah jo, klar.
Ja. Ist schon geil.
Finde ich super gut. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich aber jetzt gerade gemacht habe, ich hab dich zitiert und ich würde dich gern nochmal zitieren. Und zwar, ein erklärtes Ziel von dir ist auch nicht nur im kulturellen Bereich Sache zu erklären, zusammenzubringen, sondern auch Leute zum Lesen zu verführen.
Jawohl.
Das wäre...
Mensch, er schafft das bei mir noch.
Ja.
Ich habe ein Buch da.
So,
jetzt habe ich.
Moment, ist der Bücher, ist der Dürrenmatt. Bibliothek, ist der Bibliothek genauso groß wie der Whisky-Sammlung?
Das sucht der alten Tante, oder?
Nee, Grieche sucht Griechin.
Oh, cool. Monchi, ist der Bücherei genauso groß wie der Whisky-Sammlung?
Ja, ich sammle jetzt Whisky.
Wie viel Whisky saschen schon?
Warte mal. Also, jetzt mittlerweile, Stand heute, 2 Flaschen.
Zwei Flaschen. Ja, genau. Also die Mickey Maus schon, aber ich glaube, Michael ging es um andere Sachen. Was bedeutet das zum Lesen verführen? Siehst du das auch als deine ein Teil von deiner Lehrtätigkeit oder geht's dort darum, bist du Autor, weil du gern Bücher schreiben magst, um andere Leute zum Lesen zu animieren?
Ja, also Kinder, das ist, glaube ich, mal ganz wichtige Sache, dass ich keine Bücher schreibe, damit ich irgendwie sicher im Regal rumstehe habe und 30 Leute lesen so vielleicht oder sowas. Deswegen habe ich nie eine Doktorarbeit fertig gemacht, weil da schreibt man dann 3 bis 5 Jahre dran und dann lesen es 30 Leute. Das hat mich nie so hundertprozentig gereizt. Mich reizen eher andere Sachen, wo ich weiß, okay, da gibt es einen bestimmten Bedarf, auch Verlage zum Beispiel. sprechen mich seit über 20, 30 Jahren jetzt auch an, wenn es einen bestimmten Bedarf gibt, wie jetzt gerade die Geschichte mit dem Duden Verlag, der jetzt angefragt hat wegen einem Felsenspand und so weiter. Also sowas reizt mich dann. Ne? Das treibt mich dann auch um, da kann ich ein paar Nächte nicht schlafen und da schreibe ich dann. Also ja. Ich habe dann manchmal so einen Anfall, weiß nicht, wie es eigentlich Musik angeht, wenn ihr dann irgendwie so gewisse Grundidee im Kopf habt, dann schläft der auch nicht, sondern dann geht es richtig ins Eingemachte, damit es dann fertig huscht.
Ne? Geschafft.
Genau. Und so geht mir es. Also so ging es zum Beispiel jetzt ganz, ganz frisch mit dem Projekt vom Duden Verlag, was Pelsische. Dann habe ich wirklich, ach Gott, vier Tage und Nächte war ich fast durchgelaufen mit zwei Stunden vielleicht. Mit zwei Stunden, drei Stunden Schlaf zwischendrin.
Echt?
Und habe dann so ein Konzept entwickelt gehabt, das jetzt im Grunde beim Verlag vorliegt und dann können sie drüber entscheiden. Und so geht man es mit vielen Sachen, die einfach, wo ich merke, okay, so Grundidee ist da, beispielsweise, ich habe einen großen historischen Roman geschrieben. Ich wusste, dass dieses Jubiläum Reformation 2017 rein auf Luther und Wittenberg rausläuft. Und ich habe aber gedacht, verdammter Mist, da gibt es so viel zu erzählen, was bei uns in der Region passiert ist. Weil bei uns waren die Bauernkriege, bei uns waren ganz wichtige Sachen passiert. Also Luther war ja in Worms und nicht irgendwie in Wittenberg und hat da groß, sondern in Worms war das große Thema Gewissensfreiheit. Ich muss das erzählen, was bei uns hier im Süden los war.
Und so um 1500?
Und, genau.
Ja.
1500 bis 1529 und vor allen Dingen der weltweit einzige Begriff für diese Glaubensrichtung ist Protestanten, ne? Evangelische, lutherische, irgendwie gibt es viele, viele Begriffe, aber der Begriff Protestanten ist der einzige, der weltweit im Grunde genommen kompatibel ist. Wenn ich sage, je suis Protestant, yo soy un Protestante, ne? Oder I'm Protestant, dann weiß jeder, was gemeint ist. I'm Evangelical, dann weiß jeder, was gemeint ist.
Oder ist herzlich willkommen.
Genau. So, und der ist ja bei uns in Speyer entstanden.
Ne? Der Begriff
Protestanten ist in Speyer 1529 entstanden.
Okay.
Genau, ganz einfach. Da sind die Evangelische, da war großer Reichstag in Speyer. Riese Haubau, riese Auflauf. Da, wo jetzt der Brauhof ist. Ne? Da war sozusagen das große Gebäude, wo dann die Reichsstände getagt haben. Der Kaiser hat seinen Bruder geschickt als Vertreter und der wollte haben, dass nirgends mehr ein evangelischer Gottesdienst gehalten hat, wohl die Leute abstimmen lassen und hat dann gesagt, nee, also er wollte dadurch den evangelischen Glauben ausmerzen, der da jetzt rumgelaufen ist. Und dann haben 14 Städte und fünf große Territorien gesagt, nö, mit uns nicht. Aber das geht ja nicht auf Pelsisch, ne, mit uns nicht. Sondern das musste dann auf Latein passieren, das heißt dann Protestatio und so ist der Name entstanden. Und zwar nicht, weil sie sich den selber gegeben haben, sondern die Katholiken haben dann gesagt, oder die Altgläubigen, Katholiken gab es damals auch noch nicht, sondern die hießen dann die Altgläubigen, die haben dann gesagt, oh, guck mal da, die Protestanten, und haben die Protestanten gesagt, oh, der Begriff gefällt uns.
Klingt
dann
gut.
Haben sie, genau, klingt cool. Und seitdem ist das ein Begriff, der eben nicht theologisch besetzt ist, sondern eben ganz stark mit der Protesthaltung, die man sagt, ich lasse mir keinen Glaube von irgendeinem aufzwingen, das geht nicht.
Yeah.
Und der Begriff hat sich dann auch weltweit durchgesetzt und der hat was mit Speyer zu tun, der hat was mit der Pfalz zu tun und deswegen habe ich hier den Roman geschrieben und da habe ich dann auch fast anderthalb Jahre Tag und Nacht irgendwie durchgeschrieben.
Ich glaube, den würde so ich lesen.
Der Protestant.
Ja,
der
ja.
Protestant.
Und der spielt halt bei uns in der Region, da ist einer, der in Neustadt aufwächst und darf dann in Heidelberg studieren. Das war ja dann die Pfälzer Uni Heidelberg, ne? Ist ja die alte Kurpfalz und so. Und das hat mich damals auch so umgetrieben, aber ich habe dann auch gemerkt, dass so ein großer Roman jetzt, wenn man noch berufstätig ist, also da muss dann irgendwie den Job ganz aufgebe und nur noch so Sachen mache. Also Freunde von mir haben das gemacht, zum Beispiel der Harald Schneider, das wäre vielleicht auch mal einer, den man ganz gut mal für sowas einladen konnte. Der
das
hat
ist
nämlich
ein Pelzer?
Das ist ein Pelzer aus Schifferstadt. Guck mal hier, der hat den Bibelcode gemacht und da hat er mich zum ersten Mal, bin ich als Romanheld irgendwo vorgekommen.
Wirklich?
Also da hat er mich da verwurstelt, ja, genau. Und hat mich da verwurstelt. Ne? Es fängt dann beim Bibelcode vom Harald Schneider.
Merkt er das?
Ich krieg Harald Schneider. Genau, ja.
ich merke mir das nicht nur, sondern alle Sachen, die mir jetzt erwähnen, zum Beispiel der Bücher, machen wir in den Shownotes hier Verlinkungen dazu, dass man sich das auch ein bisschen angucken kann, auch käuflich erwerben kann. Wir können alles uneingeschränkt empfehlen, was hier auf dem Krabbeltisch liegt. Also wirklich der Wahnsinn.
Ja, ja.
Ja, aber sag mal, ist es so, dass du selber auch in einem besonderen religiösen Umfeld aufgewachsen bist?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nee.
Interessant.
Ja.
Wie bist du da dann zum, wie man zum Glaube kommt, ist ja ganz individuell, aber ja, wie bist du dazu gekommen zu sagen, das möchte ich gern studieren, das ist mein Ding?
Ja, mein Rallye-Lehrer hat mich immer geärgert.
Okay, das ist überraschend jetzt. Also eigentlich hätte ich gedacht, dann mache ich das auf keinen Fall. Dann mache ich das nicht.
Ah nee, aber wenn du einen guten Unterricht machst, Philosophie oder Religion oder sowas, dann musst du provozieren, dann musst du ärgern, dann musst du die Kinder zum Nachdenken bringen. Und das ist genau das, was bei mir irgendwie funktioniert hat.
Oder abhängig also, gebabbelt.
Nee, leider der kam aus dem Hessischen. Ja, aber egal, nee, der hat provoziert, indem er halt auch so Fragen gestellt hat, die mich dann auch gereizt haben. Und ich habe schon immer als Kind auch viel über Gott und die Welt nachgedacht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mein Vater ist gestorben, als ich 6 Wochen alt war. Das heißt, ich bin ohne einen Vater groß geworden und habe dann immer über den Tod sehr früh nachgedacht. Das ist vielleicht auch so Geschichte, die einem natürlich dann dazu bringt, dass man nicht so normal tralala irgendwie bloß macht, und sondern dass man sicher, eben auch über Gott und die Welt nachdenkt, wenn man immer sich frucht, ah ja gut, Moment, ich erinnere hin 2 Eltern und das ist jetzt nicht geschieht, sondern da ist ja einer gestorben und der ist mit 19 gestorben an Leukämie damals. Das war damals, du müsst dir vorstellen, in den Anfang 60er Jahren waren oberirdische Atomtests, da war Tschernobyl ein Scheißdreck dagegen, rund um die Welt, und da waren die ganzen Krankenhäuser hier voll Leukämie-Kranke, und es hat vor allen Dingen die Junge erwischt, ne, damals, und da war mein Vater auch dabei. Und über sowas hat man sich natürlich dann auch Gedanken gemacht, auch dann später das Thema Atomkraft war dann für mich irgendwie auch so besetzt, weil man natürlich wusste, wo Leukämie herkommt, und damals war es halt nicht heilbar. Heute haben Leukämie-Kranke natürlich ganz andere Chance, und da bin ich natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen sensibel gewesen für so eine Frage, und hat dann wirklich einen guten Rallye-Lehrer, der einfach im Grunde einen mit hineingenommen hat, in Diskussionen verwickelt hat und nicht einfach gesagt hat, das muss ich jetzt lernen und fertig und bups und fertig. Also, sondern das war ein diskursiver Religionsunterricht im Unterschied zu anderen Fächern, wie man das oft in Schulen so erlebt. Und das hat mich dann gereizt. Also ich habe dann auch Philosophie gehabt und so Sachen, die mich dann auch später... Ich hatte allerdings 2 Optionen. Also ich hatte noch Kunstleistungskurs und habe damals noch irgendwie gedacht, okay, Kunst, also jetzt nicht auf Kunstmalerei, sondern so eher Design. Also ich hatte so einen richtigen Designprofi. Der hat auch brutal erfolgreiche Werbegeschichte gemacht als Kunstlehrer. Ne? Mhm. Also so, wir haben es vorhin gerade von der Kassette gehabt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Werbung kennt. Da war der noch irgendwie, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt, mit der silbernen Hand und der BASF-Kassettenwerbung, die früher mal im Fernsehen rumlief.
Ich glaube, das war vor unserer Zeit.
Genau, ja. Oder der Müllermilch-Axel hat er entwickelt. Also solche Dinge. Ja, genau.
Den Stier.
Ja, genau.
So. Ja, ja, genau.
Und dadurch habe ich viel über das Thema Medien, Werbung oder irgendwas in der Zeit gelernt, wo es noch gar nicht eben jetzt präsent war, und das hat mich da gereizt, und gleichzeitig aber auch habe ich jetzt drüber nachgedacht, wo kann ich eigentlich so mein Nachdenken über Gott und die Welt irgendwie verorten, und habe mir dann aber, obwohl ich für Theologie keinen Zivildienst machen müsse, den Zivildienst ja fast gegönnt. Also ich habe einfach gesagt, ich brauche die Zeit, und habe dann gedacht, ich will da was Sinnvolles machen, und habe dann Rettungssanitäter gemacht beim ASB in Ludwigshafen.
Das ist sinnvoll.
Der ASB war ja eher so bei der in der Ecke, die ein bisschen problematischer vielleicht sind in Ludwigshafen, und die Leitstelle vom Rote Kreuz hat der ASB ja immer so zu der Hardcore-Fälle geschickt.
Okay. Ist nicht in Mülheim?
Ja, genau. Vor allen Dingen in der da bei Roter Straße und so, ja, in der Ecke da, ja, und so weiter. Ne? Das war, und das war dann eine gute Schule. Na, also das glaub ich, als Rettungssanitäter hast du dann auch was Ordentliches gelernt, und dann war dann die Entscheidung gereift. Ich mache dann Theologie, Philosophie, Geschichte, und habe erstmal geguckt, ob ich nicht Lehrer oder Pfarrer, und habe dann ab der ab der Zwischenprüfung gesagt, ich mache weiter in Richtung Volltheologie und bin aber dann da gelandet, wo ich eigentlich wollte in die Schule. Also das ist ja,
ja. Ich liebe das manchmal. Ich habe so das Gefühl, so Fissi Madente-Folge, die besteht, das ist 500er Puzzle. Heute ist es ein 1000er, auf jeden Fall. Aber die Teile setzen sich immer zusammen. Und ich glaube, wir verlangen unsere Zuhörer schon einiges ab, ne? Dass die das so die immer selber puzzeln müssen auch. Aber zum Schluss gibt es ein immer ganzes Bild. Ja. Ne? Da kommt die Information, kommt dann da und da fügt sich zusammen. Finde ich super gut. Mhm. Man könnte auch heute unser Gespräch so überschreibe oder von der Idee her, dass sich Sachen so zusammenfügen. Ne?
Ja.
Dass man merkt, okay, der Benny, ne, war bei dir im Unterricht und so weiter. Du warst in Pennsylvania und so.
Genau,
und
beim Steffen habe ich Bücher veröffentlicht, 12 Stück. Ne?
Siehst du? Beim Steffen hast du Bücher veröffentlicht, ja. Ganz genau.
Genau.
Ein Buch würde mich noch sehr interessieren und zwar hast du geschrieben, Science Fiction im Religionsunterricht. Ja. Könntest du mir mal, das interessiert mich sehr, was in dem Buch wohl drinsteht. Wie bist du da drauf gekommen und was kannst du das grob beschreiben?
Ja, ich bin selber Sci-Fi-Fan. Also ich habe Raumschiff Enterprise, also Star Trek Originalserie als Kid geguckt, in der Anfang 70er. Habe mein erste blaue Schlafanzug verunstaltet, indem ich ein Spock-Gewand draus gemacht habe. Meine Mutter hat die Grenze gekriegt. Ne, was macht denn der da mit dem Schlafanzug?
Der gute Schlafanzug,
genau.
Der gute Schlafanzug.
Und habe mir als Klorolle in der Preis gebastelt, weißt du, das kann ich ja gut machen. Da, ne?
Ja.
Und dann bin ich in die Schule gekommen in den 90er und dann haben meine Kids nachmittags um 14 Uhr immer The Next Generation geguckt.
Ah,
ne?
Ja.
Und da war das nochmal ein Anknüpfungspunkt und ich habe mit meinen Schulkids dann immer Star Trek-Nächte gemacht, habe immer die Folge rausgesucht, wo es theologische Frage gibt. Da wird zum Beispiel auch die Frage gestellt, ne, wo sozusagen die Ursubstanz herkommt, aus der alles Leben entstanden ist oder solche Dinge. Und damit beschäftigt sich ja Science Fiction immer schon. Das ist total spannend. Und da gibt es ganz viele Filme. Battlestar Galactica zum Beispiel endet ja sozusagen mit der modernen mit der Schöpfungsgeschichte, wenn man so will. Also wie ist die Erde entstanden? Also ganz spannend. Du kannst zum Beispiel Matrix nicht gucken, ohne den Hintergrund der Bibel. Der Neo ist der One, der eine.
Yeah.
Anderson ist der Menschensohn. Wie nennt sich Jesus? Menschensohn. Das heißt, er ist der Auserwählte. Er stirbt und steht nicht nach 3 Tagen wieder auf, sondern nach 3 Sekunden, aber ist egal. Aber jedenfalls hat er dieses Auferstehungsmotiv drin. Nebukadnezar, biblischer Begriff. Ne?
Richtig,
Also Trinity, die Dreifaltigkeit. Also du hast eigentlich in solche Filme hast du total die Anspielung. Du hast überall die Anspielungen und selbst bei Harry Potter, irgendwie ein Schüler von mir, ich habe mal Verlorenes Sohn gelesen und wusste, das Kind hat überhaupt keine Ahnung von Bibel oder irgendwas und auf einmal, ich habe so Bibelausgabe gemacht, wo Erklärungen neben dran sind, auf einmal kommt eine Plärre aus der letzten Reihe, ne? So war der, oh, das ist wie beim Dobby. Warum? Beim verlorenen Sohn, da kommt der Sohn heim und der Vater gibt ihm 3 Geschenke. Und dann steht bei der Erklärung neben dran, da kriegt er Gewand, einen Ring, Siegelring, damit man wieder geschäftsfähig ist und ein paar Schuhe. Durch das Geschenk eines Paar Schuhes wirst du frei. Und wenn du jetzt Harry Potter denkst, ne? durch die Socke wird der Hauself frei.
Richtig.
Und dann kommt Kind plötzlich dazu sagt, oh, das ist beim Dobby von Harry Potter. Weißt du, diese Verbindungen herzustellen, das ist natürlich eine saugeile Sache und dazu musst du in beiden Welten zu Hause sein, sonst klappt das nicht.
Richtig.
Planet der Affen. Kennst du?
Versuch bitte jetzt keinen Religionspädagogischen
Ansatz. Doch, ich wollte jetzt auch mal was Kluges sagen.
Gut.
Hey, Mose,
sag uns bitte, was hat die Lindenstraße mit dem Neuen Testament zu tun? Bitte sag's uns.
Die Blindenstraße, ne?
Die Blindenstraße. Oh, da war doch was. Genau. Neue Testament, genau.
Blinde werden wieder sehen, ja.
Also, ich verstehe jetzt auf jeden Fall gut, dass der Benny, der bei dir in die Schule gegangen ist, dass das auch so ein Nerd Woche ist. Das ist ja kein Wunder, oder?
Genau.
Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Aber vielleicht ganz kurz, ihr liebe Leute, Ich gucke auf die Uhr.
Ich guck
auf die Uhr. Und es gibt einfach ein Thema, das ich ganz gerne noch besprechen würde. Deswegen kräte ich da jetzt nein. Würdest du bitte den Hund gerade nochmal nein lassen?
Boah, ist ja schon wieder
kratzt draußen. Kratzt.
Ich finde, du hörst das nicht. Nee, ja. Ich hör's nicht. Komm, auf.
Ich mach dir der jetzt mal auf.
Hock dich mal her, komm, so. Auf.
Geh schon fort.
Nicht wieder ans Bett.
Aber auch schon gesehen, das sind Bücher und CDs. Aber hallo. Da können wir noch nochmal drüber reden.
Ja, so arg viel noch hin ist nicht mehr. Deswegen ist mir das Thema jetzt wichtig. Ne? Ja, okay. Weil was viele nicht wissen, was du vielleicht selber schon nicht mehr wärst, ist, dass du früher in Mannheim mal Straßenmusik gemacht hast. Ah, das wärst du noch sehr gut.
Ja,
wie lange ist das her? Wie alt warst du gewesen?
Du, ich habe mit Straßenmusik habe ich als Schüler und als Student im Grunde immer wieder mal so ein bisschen Kohle verdient, ne? Damit man nicht so ganz am Hunger durchgenackt hat. Aber das war früher mal, aber irgendwie dann mit Gitarre, ich habe früher mal gespielt und jetzt mache ich nicht mehr so häufig, das ist klar. Das ist mal greift manchmal noch dazu. Aber da merkst du schon, die Spiele sind weg. Also da
muss ich wieder, wieder Hornhaut aufbauen.
Ja,
genau,
ja,
weil ich meine, du hast vorhin auch, wie gesagt, du bist der erste Gast, der hier, der erste männliche Gast, der hier gesungen hat. Also du hast schon bewiesen, du hast musikalische Ambitionen und hast das eben auch in manche Produktionen zum Ausdruck gebracht. Du hast Texte geschrieben für andere.
Ja.
Ist das ein Teil von dir, der Musik sehr zugewandt ist?
Ja, natürlich. Also klar, wenn du selber mal Musik gemacht hast, so 10, 15 Jahre, dann bist du immer da auch auf der Spur. Und wenn du dann mit einem richtigen Profi zusammen schaffst, dann findest du da auch einen Weg, wie man mit einer Sache umgeht. Also ich habe viele, so ungefähr 50 Lieder, Liedtexte geschrieben für einen der bekanntesten Kinderliedermusikanten im Land.
Volker Rosin?
Nein.
Monchel Bechi.
Detlef
Jörg. Hey, das fehlt mir noch in meiner Sammlung.
Reinhard Horn. Der Reinhard Horn hat jetzt gerade 7-mal den Deutschen Rock- und Pop-Preis gewonnen mit einem Album. Jetzt gerade bei der letzte Kür war, der hat er 7-mal erfolgreich. So. Und mit dem war ich auch auf der Longliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik mit dem Album Kinder feiern Weihnachten hier und überall.
Im Bereich Musik für Kinder, ne? Oder
ja,
mit
überhaupt. Der Preis der Deutschen Schallplattenkritik hat unterschiedliche Kategorien und du landest dann auch mit dem Kinderalbum, wenn du landest du sozusagen auf der Longlist oder wir standen Sieger, wir sind jetzt nicht Siegerwoche, aber es ist allein schon die Auszeichnung, wenn du quasi auf der Longlist bist.
Super.
Und das war natürlich tolle Ehre und so. Aber wir haben vorher auch schon gewonnen, Comenius Award, das ist so ein Preis für europäische Bildungsmedien, also da waren wir schon sehr erfolgreich, das ist glücklich.
Hast du mit ihm zusammen auch das Kindermusical gemacht? Du hast ja auch ein Musical
geschrieben. Ich habe Lieder, genau, ich habe mit ihm Habe Mut, so heißt das Ding, gemacht, also ich habe mit ihm mehrere Projekte auch gemacht, ne? Genau.
Ja. Das ist jetzt natürlich ein Bereich, der für uns sehr wichtig ist. Also, ne, Monchi, du wolltest ja schon immer mal Kinderlieder Musikant werden, ne?
Ja.
Frag doch mal den Michael, ob er dir einen Text schreibt.
Wir
gucken mal.
Du willst noch auf ein Thema raus.
Auf jeden Fall.
Ich weiß, du willst noch auf ein Thema raus. Soll ich dir nochmal das Stichwort geben?
Sag mal.
Weinbruderschaft.
Oh, liebe Leute.
Weinbruderschaft.
Ja. Jetzt darfst du fragen.
Komm. Ich habe einen Weinkeller. Habe ich dir das schon erzählt, dass ich einen Weinkeller habe?
Der ist gleich neben der Whisky-Sammlung.
Es ist eigentlich ein Kriechkeller.
Da steht die Waschmaschine.
Also sind mindestens 50 Flaschen drin.
Genau.
Also du trinkst auch keinen Wein, gell?
Jo.
Ah ja. Na,
und ist so ein bisschen im Gehen drin.
Was ist denn die Weinbruderschaft, sag mal?
Ja, Weinbruderschaft ist eine Verbindung weinverständiger Menschen. Also das heißt, da treffen sich dann bei offenen Veranstaltungen natürlich auch Frauen mit dazu. Aber da es eine eigene Verbindung von Frauen gibt, die Vinissima, ist es noch männlich und weiblich. Allerdings, es gibt eine europäische Verbindung der Weinbruderschaften. Da bin ich auch aktiv und da sind es überall eigentlich immer gemischt. Also da muss ich keinen Kopf machen, dass das sozusagen nur jetzt eine ganz reine Männergeschichte ist. Aber das ist eine ganz nette Verbindung, die eben große Pfalzweinprobe organisiert oder eben auch noch andere Veranstaltungen, die dann vor allen Dingen in Neustadt wichtig sind, auch rund ums Weinlesefest und so weiter.
Und da dürfen nur Leute drin sein, die Pelzer sind oder was?
Nee, die einen guten Leumund haben und die von zwei Bürgern vorgeschlagen werden.
Genau.
Okay.
Also das sind zum Beispiel Leute drin wie der Kurt Beck, da war der Helmut Kohl drin, der Chaco Habekost und der Paul Tremmel.
Ajo.
Also das sind schon gut klingende Namen. Monty, schielst du da irgendwie auf was? Oder was ist los?
Da muss ich meinen Keller ausbauen.
Nee. Da musst du erstmal zwei Leumunde finden.
Den finde ich mal. Da mache ich noch keinen Kopf.
Ja, und dann, dann ein Kinderbuch. Kinder-CD.
Aber zu der Weinbruderschaft gerade noch mal. Das ist einfach ein Zusammenschluss.
Von Leuten, die sich für Wein interessieren,
und
stark machen und Gemeinschaft gern pflegen. Und da findet jeden Montag beispielsweise irgendwie eine Weinrunde statt. Hier in Speyer findet auch irgendwie wöchentlich was statt und so weiter. Also das heißt, man hat so Ableger. Die Ableger sind sogar über die Pfalz hinaus. Also man hat von der Pfälzer Weinbruderschaft hat man in Nürnberg, in München und in Berlin und in Niederlande sogar einen Ableger, sogenannte Komtureien. Also alles von dem Namen her wie so ein mittelalterlicher Ritterorden, aber ja, so ist es halt.
Sind das alles Exilpelzer, die die Idee mitgenommen haben?
Zum Teil, ja, zum Teil. Okay. Nee, aber weil dann die dann auch zu dem Kreis dazu gefunden haben, das ist eigentlich ein ganz
nett. Aber was ich mir schon wünschen würde, wäre, dass es da so bestimmte Aufnahmekriterien gibt und so Aufnahmeprüfungen und so. Also ich würde das gerne filmisch dann begleiten, wenn der Maschi sich da bewirbt.
Genau.
Vielleicht könnt ihr euch da was
der besonders muss, überlegen. Der muss auf alle Fälle was vorsingen, also ist klar.
Diese Weißhäppschalle und so.
Nicht vortrinke, singe.
Genau, ja. Samuel, was ich aber auch schon, was ich auch gelesen habe, du bist ja auch sogar Generalsekretär
vom PEN Deutschland, genau.
Was ist PEN Deutschland?
Ja, also
das hat nichts mit Schlafen zu tun.
Das hat doch irgendwas mit Lufthansa heißt doch, oder? Ja, es gibt doch eine Fluggesellschaft, die heißt so.
Ja, also der PEN ist die, nächstes Jahr feiert der PEN Deutschland 100 Jahre. International PEN ist jetzt schon vor 2 Jahren gefeiert worden, ist die älteste und renommierteste Schriftstellervereinigung der Welt und setzt sich vor allen Dingen für die Literatur im eigenen Land ein und vor allen Dingen. Ja, das ist so das Besondere am PEN. Ihr kennt vielleicht die Aktionen von Amnesty, wo man dann Unterschriften sammelt und dann Botschaft der Sache schickt. Ja. Das hatte PEN eigentlich schon wesentlich früher gemacht. Und Amnesty hat diese Methode quasi übernommen. Die PEN-Leute kümmern sich vor allen Dingen um Menschen, wie jetzt beispielsweise im Iran, wo alle naslang jemand von uns, also von unseren Leute, die schreiben, die journalistisch tätig sind, aber vor allen Dingen auch Bücher schreiben, vielleicht auch gegen das Regime, im Moment gerade an die Wand gestellt werden oder so. Da kümmern wir uns im Moment gerade drum. Afghanistan haben wir zum Beispiel der jüngste Parlamentarier. Den haben wir jetzt gerade in einem Programm drin. Das heißt, wir verwalten auch Gelder für die Bundesregierung. Deswegen stehen wir eng mit dem Büro von der Claudia Roth in Verbindung, mit dem Bundesministerium für Kultur und Medien und haben hier sogenannte Stipendien, heißt im Grunde genommen Schriftsteller, die es dann doch geschafft haben und bei uns im Exil leben, die versorgen wir und denen verschaffen wir auch hier Auftrittsmöglichkeiten. Aber es ist eine sehr vielfältige Arbeit und ein Generalsekretär versucht mit dem Präsidenten zusammen die Dinge einfach ein bisschen zu koordinieren. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Mir ist jetzt die Aufgabe auch jetzt gerade erst zugefallen im letzten Oktober. Und das ist sehr spannend, das machst du aber auch nicht ewig, also so ein Job, ne? Das übernimmst du mal und hast zum Glück ein super gutes Büro in Darmstadt, auf der Mathildenhöhe sitzt unser Büro mit 5 Leuten und die Arbeit macht brutal viel Spaß, weil sie total spannend ist auch, aber es ist schon eine Herausforderung, weil du kriegst manchmal einfach mit, wenn irgendwo politische Verhältnisse sich ändern und dann muss ich plötzlich dann das Auswärtige Amt in irgendeiner Form dann anspreche. So haben wir das jetzt mit mehreren offenen Briefen auch an die Frau Baerbock gemacht, wo wir dann einfach darauf hingewiesen haben und das kann schon mal sein, dass am nächsten Tag ein Botschafter einbestellt wird, wenn wir da aktiv werden. Da merkt man dann schon, dass das halt auch einen Effekt hat, wenn man da arbeitet.
Ihr habt eine Stimme. Wird gehört.
Genau.
Das ist einfach eine Vereinigung, die sehr, sehr lange Tradition hat und Renommee halt auch hat. Ne?
Ja.
Und Monchi, für dich, das PEN, ne? Das steht für Poets, Essayists und Novelists und das ist Englisch. Und weißt du, was noch PEN heißt? Ein Stift. Versteht? Wieder Puzzleteil gefallen, ne?
Ja, ich überlege mal bloß, wie dein Kalender aussieht.
Nee, Michael. Mich wundert jetzt überhaupt nichts mehr.
Ich habe schon gedacht, ich hätte einen vollen Kalender.
Nee, ich will euch jetzt was sagen. Mich wundert überhaupt nichts mehr. Wir haben jetzt eine Stunde gerettet und unsere Zeit ist leider rum. Und wir haben wirklich noch lange nicht über alles gesprochen. Wir sind, haben Themen nur angestreift. Aber ich will mal sagen, wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Vielleicht schaffen wir auch noch eine dritte. Und dann würde es uns freuen, würde uns vielleicht noch mal besuchen, dass wir über den Rest auch noch was erfahren
von dir. Das mache ich gern. Nee, auf alle Fälle.
Super gut. Also, ihr liebe Leute.
Ganz kurz, bevor du fährst. Was für ein Buch soll ich mal kaufen? Ja. Ja. Also, welches Buch? Es ist bald Muttertag.
Pass auf.
Was für ein Buch muss ich meiner Mutter schenken?
Deiner Mutter.
Deiner? Hey, das war doch mal.
Ja, dann, was mal obacht. Ich gehe davon aus, radelt deine Mutter noch? Nee, ne?
Die hat ein E-Bike.
Ah, ja, dann schenke ihr Radeln für die Seele aus dem Band Pfalz.
Und
Anne? Meine Mutter kocht sehr gern.
Ja. Was ist da dann?
Hättest du auch was im Angebot?
Kochbuch habe ich leider noch nicht
geschrieben. Vielleicht kocht sie auch manchmal vor Wut. Vielleicht ist da was dabei, ich weiß nicht.
Ja, aber dann guck mal, wie gesagt, ob nicht vielleicht, dann liest du gern Krimi oder irgendwas.
Das wäre was.
Jo.
Ja.
Ja,
hast du einen Krimi?
Ja, zum Beispiel der Scholle Blues, der passt ja vielleicht auch ganz gut, den habe ich auch dabei.
Ey, also schöner kann man Folge nicht beschließen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen auf den Büchertisch, den werden wir jetzt verschwenderisch leer kaufen.
Jo.
Und freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Es war eine sehr kurzweilige, tolle Stunde und wir hoffen, wir sehen uns bei Hive wie Trive.
Auf jeden Fall.
Als ob er mal nicht gelangt hätte, Teil 2.
Wie war das, Christoph, nochmal mit dem fiesen Matente? Was heißt das nochmal?
Hör das einfach an. Du kannst jetzt zurückspulen, hörst
du die Folge nochmal an.
Du kannst jetzt, nämlich den Michael mal fragen.
Genau. Ja, Michael, du hast schon gesehen, dass wir ein Zelt aufgebaut haben zu Hause.
Ajo.
Du musst an mir heimfahren, oder? Du hast jetzt eine Flasche Wein getrunken. So ist es. Wie sieht's aus? Hast du Bock, bei uns im Zelt zu schlafen?
Ajo, wie früher. Da sind wir wieder bei der fiesen Matente. Das heißt ja, eigentlich mach's nicht so kompliziert. Ne?
Genau, mach's nicht kompliziert.
Hallo. Mach's gut, ihr Lieben. Dann
vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Jo. Und gute Nacht.
Fisi Matende, der Podcast.